Willkommen Ihnen allen hier zur Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb. Ein Gruß auch nach Südtirol an alle Zuhörer von Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Bleibt in mir. Kontemplativ leben im Alltag. Das ist das Thema unserer Reihe und heute kommen wir zum vierten und letzten Teil, in dem es genau um diesen Aspekt geht, wie wir das praktisch anstellen können, dass wir mit Gott verbunden bleiben in unserem Alltag, egal was wir tun, egal in welchem Lebensstand wir sind. Durch die Reihe begleitet uns Kaplan Andreas Schmidt von der Gemeinschaft Emanuel aus München, der zu diesem Thema ein Buch veröffentlicht hat. Grüß Gott, Herr Kaplan Schmidt.
Grüß Gott, Frau Kuhl, grüß Gott, liebe Hörer.
Schön, dass Sie heute wieder bei uns sind, uns weiterführen in diesem Thema. Für alle, die beim letzten Mal nicht dabei waren, den Teil verpasst haben, könnten Sie kurz einen Rückblick geben?
Ja, wir haben uns im ersten Teil zunächst beschäftigt mit einigen Voraussetzungen für das Gebetsleben überhaupt, geklärt, was denn kontemplatives Leben eigentlich bedeutet. Im zweiten Teil haben wir dann geschaut auf die Gebetszeit an sich, also die Zeit, die wir uns bewusst nur für das Gebet, für nichts anderes nehmen. Im dritten Teil sind wir ein wenig eingegangen auf Schwierigkeiten, die es geben kann in der Gebetszeit oder überhaupt im Leben des Gebetes. Und jetzt heute im vierten und letzten Teil soll es also darum gehen, wie wir das Gebet fortsetzen können über eine explizite Gebetszeit hinaus, sodass unser ganzes Leben auch immer mehr zum Gebet wird.
Dass praktisch auch eine Lebenseinheit besteht zwischen dem, was wir Gebet nennen und das, was unseren Alltag ausmacht?
Ganz genau, darum geht es.
Okay, dann sind wir gespannt auf Ihre Ausführungen. Ihnen das Wort, Herr Kaplan Schmidt.
Dankeschön. Ja, die Gebetszeit, so haben wir auch im letzten Mal gesagt, ist sicherlich ein wesentliches Mittel, dass wir unser ganzes Leben auch immer mehr im Gebet leben. Also es ist notwendig, dass man sich einmal oder mehrmals am Tag eine ausreichende Zeit nimmt, nur für das Gebet. Aber Ziel dieser expliziten Gebetszeit ist eigentlich, dass dann der ganze Tag und unser ganzes Leben wie hineingetaucht sind in das Gebet, in die Gegenwart Gottes. Dabei ist freilich gleich eines wichtig zu verstehen, und das ist vielleicht manchmal auch ein Missverständnis, wenn man redet vom immerwährenden Gebet. Natürlich unterscheidet sich das Gebet während des Tages, das ununterbrochene Gebet, von dieser expliziten Gebetszeit. Wenn wir davon sprechen, dass unser Gebet sich über die Gebetszeit hinaus fortsetzen soll in den Alltag, dann ist damit nicht gemeint, dass wir in der gleichen Art und Weise den ganzen Tag beten, wie wir eben in dieser Gebetszeit beten. Das wissen wir alle, das geht überhaupt nicht. In der Gebetszeit sind wir frei oder versuchen wir, möglichst frei zu sein von allem anderen, um unser Gedächtnis, unseren Verstand, unsere ganze Konzentration, unseren Willen auf Gott hin auszurichten. Und im Alltag, wissen wir alle, brauchen wir diese Konzentration, diese Kraft normalerweise für etwas anderes, nämlich um die ganz normalen anstehenden Aufgaben, die es tagtäglich so gibt, zu bewältigen. Und doch können wir weiterhin beten, immerwährend beten, aber eben auf andere Art und Weise. Und darum soll es nun gehen. Ich möchte einige verschiedene dieser Art und Weisen benennen, wie denn das immerwährende Gebet dann mitten im Alltag aussehen kann. Eine erste Art und Weise wären die, wie man früher gesagt hat, die sogenannten Stoßgebete. Es gibt nämlich neben den Zeiten, die wir jetzt ausdrücklich für das Gebet reservieren, in unserem Alltag viele Momente, wo unsere Konzentration nicht voll und ganz von unserer Arbeit in Anspruch genommen wird. Wenn man beispielsweise mit dem Auto unterwegs ist, auf dem Weg zur Arbeit, oder wenn man irgendwie zwischendurch am Computer arbeitet und der Computer wieder mal so lange braucht, oder wenn man jemanden anruft und am Telefonhörer wartet, bis der andere abnimmt. All das sind so viele kleine ungenutzte Momente sozusagen des Alltags, die wir eben gut auch zum Gebet für solche Stoßgebete nutzen können. Der heilige Johannes Chrysostomus sagt dazu: Selbst auf dem Marktplatz oder auf einem Spaziergang ist es möglich, oft und eifrig zu beten. Auch dann, wenn ihr in eurem Geschäft sitzt oder gerade kauft oder verkauft, ja selbst, wenn ihr kocht. Diese Gebete, so habe ich auch gesagt, hat man früher oft als Stoßgebete bezeichnet. Und es ist interessant, welche Bedeutung die klassischen geistlichen Meister des Gebetes diesen Stoßgebeten zumessen. Der heilige Franz von Sales beispielsweise sagt einmal: Übrigens kann man das Vereinssein mit Gott auch durch kurze und flüchtige, aber häufige Herzenserhebungen zu Gott vollziehen, indem man Stoßgebete in dieser Meinung verrichtet. Und er sagt weiter: Diese Stoßgebete können im Notfall alle übrigen Gebete ersetzen. Ihre Unterlassung kann aber durch kaum irgendetwas wieder gut gemacht werden. Das kann auch ein Trost sein, wenn mal ein besonders chaotischer Tag da ist, wo man auch gar nicht dazu kommt, sich in Ruhe die Gebetszeit zu nehmen, die man sich eigentlich nehmen wollte. Franz von Sales sagt: Im Notfall können diese Stoßgebete alle übrigen Gebete ersetzen. Ihre Unterlassung aber kann durch kaum irgendetwas wieder gut gemacht werden. Das heißt, wenn wir nicht versuchen und irgendwie danach streben, das Gebet auch über die eigentliche Gebetszeit hinaus fortzusetzen, irgendwie immer neu auch die Gegenwart Gottes zu suchen, ja, dann nützt die Gebetszeit an sich eigentlich nicht besonders viel, wenn wir nur in dieser Zeit an Gott denken, danach nicht mehr. Es gibt auch so kleine Hilfsmittel, die einen oder anderen an, um auch sich selbst sozusagen daran zu erinnern, an diese Stoßgebete. Manche haben die Angewohnheit, dass sie stündlich ihre Uhr piepsen lassen, dass sie sozusagen daran erinnert werden, wieder mal innerlich die Augen zu Gott zu erheben. Andere haben beispielsweise an ihrem Arbeitsblatt eine kleine Ikone oder ein kleines Bildchen, das sie auch daran erinnert, immer wieder mal innerlich auf Gott zu schauen. Darum geht es eigentlich bei diesen Stoßgebeten. Auch bei diesen Stoßgebeten gilt, wie generell im Gebetsleben, dass es gerade am Anfang schon auch unsere Bemühungen dazu braucht, dass wir uns also ja innerlich auch immer wieder versuchen, von uns aus auf Gott zu schauen, solche Stoßgebete zu verrichten. Andererseits werden wir aber auch spüren, kommt uns Gott dabei auch zu Hilfe. Und manchmal kann man das auch erleben im Alltag, dass man, ja, wie von selbst kommt es uns vor, plötzlich irgendwie innerlich betet. Der heilige Ignatius von Antiochien hat mal geschrieben: Lebendes und redendes Wasser ist in mir. Es spricht in mir auf zum Vater. Manchmal können wir erleben, dass wir, wenn irgendwie gerade wieder der Geist frei ist, eine kleine Pause im Tag da ist, dass wir fast unbewusst irgendwie innerlich auch zu beten anfangen. Es ist eine Art und Weise, wie ja auch Gott uns hilft, immer neu in dieser Verbindung mit ihm zu bleiben. Bei diesen Stoßgebeten gibt es nun wiederum verschiedene Arten, verschiedene Formen. Eine Art und Weise dieser Stoßgebete kann das Lobpreisgebet sein. Das Psalmgebet ruft uns dazu auf. Im Psalm 34 heißt es beispielsweise: Ich will den Herrn alle Zeit preisen. Immer sei sein Lob in meinem Mund. Also wir werden aufgerufen, Gott alle Zeit zu preisen. Und das verwirklichen wir konkret im Alltag, wenn wir in allen Ereignissen, die uns zustoßen, wenn wir sie alle versuchen, im Licht Gottes zu sehen. Bei den freudigen Ereignissen ist das meistens kein besonderes Problem. Da kann man dann auch schnell einfach ein Lobpreisgebet, ein Dankgebet sprechen. Danke Gott, dass du mir das geschenkt hast. Aber auch bei den Ereignissen, die beschwerlich sind oder unvorhergesehen kommen, die nicht ja sofort uns einen Grund zur Freude geben, auch da kann uns das Lobpreisgebet helfen, dass wir sie im Licht des Glaubens wahrnehmen und dass wir sie in dem Glauben annehmen, von dem Paulus im Römerbrief spricht, wenn er sagt, dass bei denen, die Gott lieben, alles zum Guten mitwirkt. Ja, jedes Ereignis, das uns begegnen kann, ein Anstoß sein, dass wir unsere Augen auf Gott richten, ja, dass wir ihn loben, dass er da ist, was auch immer passiert. Eine zweite Form dieser Stoßgebete wäre das sogenannte Herzensgebet. Das ist eigentlich sogar gedacht, nicht nur als einmaliges kurzes Gebet, sondern diese ostkirchliche Tradition will uns im Grunde dahin führen, dass wir ein solches kurzes Stoßgebet immer wieder im Herzen wiederholen. Die klassische Formulierung des Herzensgebets lautet ja: Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Oder auch: Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir Sünder. Dabei ist gar nicht die konkrete Formulierung des Gebetes ausschlaggebend, sondern es geht genau darum, dass einfach durch das Aussprechen des Namens Jesu wir uns innerlich mit Gott vereinen, innerlich in die Gegenwart Gottes eintreten. Das ist ja das immerwährende Gebet, Leben in dieser Gegenwart Gottes. Man kann auch irgendein anderes kurzes Gebet nehmen, zum Beispiel Jesus, du in mir, ich in dir. Also ein Gebet, das uns an diese Gegenwart Jesu erinnert, und kann versuchen, daraus eine Art Herzensgebet zu machen. Das heißt also, mit dem Rhythmus des Atems immer wieder dieses eine Gebet zu sprechen. Und wenn man das in einer Zeit macht, wo man ja innerlich ein wenig Raum hat, wiederum beispielsweise auf einer Autofahrt oder sonst in einer freien Zeit, dann, wenn man das in dieser Weise einübt, dann kehrt dieses Gebet oft auch immer wieder von selbst in unser Herz zurück. Eine weitere Möglichkeit benennt auch noch der heilige Franz von Sales. Er rät, wenn man eine Gebetszeit gehalten hat, dass man sich am Ende dieser Gebetszeit eine Art kleinen Blumenstrauß zusammenstellt. Das heißt, einfach sich überlegt, welche Worte waren jetzt die wichtigsten für mich in dieser Zeit, wo ich in der Bibel gelesen habe oder wo ich einfach meditiert habe, und dass man sich ein, zwei oder drei Worte mitnimmt, diesen Blumenstrauß daraus bindet, und dass man dann diese Worte einfach weiter wiederholt, den ganzen Tag hindurch, immer wieder. Es ist eigentlich genau das, was uns auch im Psalm 1 geraten wird. Da heißt es, wir sollen über das Wort des Herrn nachsinnen bei Tag und bei Nacht. Nachsinnen, wie es in der Einheitsübersetzung übersetzt ist, heißt wörtlich übersetzt eigentlich murmeln, leise vor uns hinsprechen. Also über das Wort des Herrn nachsinnen, das geschieht eben auch dadurch, dass wir es einfach innerlich leise oder so halblaut immer wieder wiederholen. Und dass wir durch dieses Aussprechen, durch dieses Murmeln des Wortes Gottes mit dem Wort Gottes, mit Jesus selbst in Verbindung bleiben. Nochmal eine andere Möglichkeit dieser Stoßgebete wäre, dass man sich daran gewöhnt, ganz alltägliche Verrichtungen auch mit dem Gebet zu begleiten. Also zum Beispiel, wenn man früh aufsteht aus dem Bett, kann man dabei ein kleines Gebet sprechen. Herr unser Gott, wir preisen dich, denn dein Erbarmen ist jeden Morgen neu. Lass mich aufstehen von den Toten. Es leuchtet mir Christus, mein Heil. Also man kann dieses oder irgendein Gebet formulieren, das man dann sozusagen zu einem kleinen Ritual macht. Und das uns dann hilft, auch vom Morgen an in der Gegenwart des Herrn zu sein. Ja, dabei liegt es an jedem Einzelnen, auch solche Verrichtungen auszuwählen, solche Gebete zu formulieren. Es kommt nicht auf die Formulierung an, sondern dass dieses Gebet mir hilft, in der Gegenwart des Herrn zu bleiben. Ja, das wäre also eine Art und Weise dieses Gebets, wie es sich in den Alltag hinein fortsetzt. Die kleinen Stoßgebete. Eine zweite Art und Weise, wie wir mit Gott und Gott mit uns im Gespräch bleibt, den ganzen Tag hindurch, sind, so möchte ich es einmal nennen, sogenannte Momente der Gnade. Das heißt, nicht wie bei den Stoßgebeten, wir sprechen zuerst mal zu Gott, sondern wir werden uns plötzlich bewusst, Gott spricht zu uns. Und ja, es gilt einfach, innerlich aufmerksam zu sein für solche Momente der Gnade. Da entscheiden nicht wir uns bewusst zu beten, sondern wir merken irgendwie, Gott zieht uns mitten in unseren Beschäftigungen irgendwie zu sich hin. Wir spüren mitten im alltäglichen Tun seine Gegenwart. Das kann ganz verschiedene Formen annehmen. Einen Frieden auf unserem Seelengrund, irgendwie eine Sehnsucht nach Gott. Manchmal vielleicht auch eine Erkenntnis, eine Klarheit über irgendetwas, was wir tun sollen oder sagen sollen. Manchmal sind diese Regungen ganz leise und noch ganz unbestimmt in uns. Aber dann ist es umso wichtiger, innerlich aufmerksam darauf zu sein und uns sozusagen von Gott wieder in seine Gegenwart, in das Gebet ziehen zu lassen. Die heilige Therese von Lisieux hat oft diese Erfahrung gemacht und sie formuliert sie folgendermaßen: Ich fühle, dass er, Jesus, in mir ist jeden Augenblick. Er leitet mich und gibt mir ein, was ich sagen oder tun soll. Ich entdecke gerade in dem Augenblick, da ich dessen bedarf, Klarheiten, die ich noch nicht geschaut hatte. Und zwar sind sie, das ist interessant, zumeist nicht während der Stunden des Gebets am reichlichsten, sondern eher bei den ganz gewöhnlichen Beschäftigungen meines Tageswerks. Also die heilige Therese von Lisieux hat genau das erfahren, dass während der ganz gewöhnlichen täglichen Beschäftigungen Gott immer wieder zu ihr gesprochen hat, ihr etwas gezeigt hat. Also das wäre eine zweite Art auch des immerwährenden Gebets im Alltags. Nicht nur, dass wir zu Gott sprechen in Stoßgebeten, sondern dass wir innerlich Hörende bleiben und dass wir hören, wo spricht Gott uns an. Eine dritte Art und Weise möchte ich überschreiben mit dem Titel Kontemplativ leben im Tun, in der Aktion. Auch wenn es solche Pausen gibt in unserem Tagewerk, die wir für Stoßgebete nutzen können, solche Momente der Gnade, wo wir uns auch der Anwesenheit Gottes bewusst werden. Die meiste Zeit des Tages sind wir eben doch mit unserer Aufmerksamkeit bei den Beschäftigungen, die wir gerade zu tun haben. Und da lautet eben nun die wichtige Frage, wie muss unsere Aktion, muss unser Handeln selbst aussehen, dass es uns hilft, beim Herrn zu bleiben, im Gebet zu bleiben, kontemplativ zu leben. In der Tat können wir das, was wir tun, auf ganz unterschiedliche Weise tun. Ja, es gibt eine Art und Weise, sich in die Arbeit zu stürzen, dass dabei die innere Sammlung völlig verloren geht. Ich glaube, das ist genau der Fehler, auf den Jesus mit Saatgefühl die Martha auch aufmerksam machen möchte. Er kritisiert sie bestimmt nicht dafür, dass sie ihn bewirtet. Das ist ja auch ein Ausdruck ihrer Liebe zu ihm. Sondern er tadelt sie, dass sie ganz davon in Anspruch genommen war, für ihn zu sorgen, wie es bei Lukas heißt. Das heißt, dass sie sich von dieser äußerlichen Sorge so gänzlich hat beanspruchen lassen, dass sie innerlich irgendwie gar nicht mehr frei war für die persönliche Begegnung mit ihm. So haben die Kirchenväter diese biblische Erzählung auch schon als Aufruf verstanden, kontemplatives und aktives Leben zu verbinden. Das heißt auch, das Tun, die äußeren Beschäftigungen in einer Art und Weise zu tun, dass sie uns nicht innerlich auch völlig vereinnahmen, sondern dass wir gewissermaßen einen inneren Abstand wahren, wie Maria innerlich zu Füßen des Herrn sitzen und auf ihn hören. Die Frage ist nun, können wir das realisieren? Oft ist es ja auch so, dass berufliche oder auch familiäre Tun, dass es doch auch unsere ganze Kraft, unsere ganze Aufmerksamkeit erfordert und in Anspruch nimmt. Eine Hilfe dafür, dass wir doch auch mitten im Tun irgendwie innerlich beim Herrn bleiben, ist, dass wir unser Tun sozusagen ins Gebet einbetten. Das heißt, dass wir ja vor allem, was wir konkret beginnen, zunächst mal ein Gebet sprechen, es Gott anvertrauen. Herr, mit dir und in dir will ich diese Aufgabe, diese Beschäftigung, die jetzt vor mir liegt, tun, dass sie gut gelingen, zu deiner Ehre, zum Wohl der Menschen. Und wenn das Tagewerk getan ist oder die Aufgabe erledigt ist, dem Herrn danken und ihm das Ergebnis unserer Mühen, wie auch immer es ausgefallen ist, zurückgeben. Und durch ein solches Gebet kann sich viel ändern. Wir mühen uns nicht mehr nur allein ab, und sei es auch in bester Absicht für den Herrn, sondern wir arbeiten wirklich in ihm und mit ihm. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Jesus hat uns nicht etwa gesagt, arbeitet für mich, sondern er hat gesagt, bleibt in mir. Er will nicht nur, dass wir die Dinge für ihn tun, das schon auch, es ist ja auch unser Akt der Liebe zu ihm, sondern er will, dass wir alles mit ihm und in ihm tun. So ein Gebet vor, nach den konkreten Beschäftigungen, die wir zu tun haben, hilft uns auch, ja, dass wir all unser Tun, alles, was wir zu tun haben, immer mehr bewusst auch in Liebe tun, aus Liebe tun und damit zu einem Akt der Liebe machen. Und darum geht es eigentlich. Das heißt, kontemplativ leben, auch mitten in der Aktion, dass wir ja in der Liebe bleiben. So hat es der Evangelist Johannes auch formuliert in seinem ersten Johannesbrief. Gott bleibt in uns, wenn wir in der Liebe bleiben. Und wir können dieselben Arbeiten in eben ganz unterschiedlichen inneren Haltungen tun. Entweder weil sie halt zu tun sind, weil wir es halt tun müssen, oder aus Liebe. Ja, wenn man früh zur Arbeit fährt, kann man das deswegen tun, weil ich halt das zu tun habe, weil ich das halt tun muss, weil mich mein Beruf dazu verpflichtet. Oder aber ich kann es tun aus Liebe zu denen, für die ich arbeite, im Beruf, oder aus Liebe zu meiner Familie, für die ich Geld verdiene. Wenn eine Mutter jeden Tag neu die alltäglichen Dinge im Haushalt tut, die Betten ausschüttelt, die Kopfkissen ihrer Kinder macht, kann sie es tun, weil es eben dazugehört, oder eben aus Liebe zu jedem einzelnen Kind. Dieselbe Arbeit und dennoch liegen Welten dazwischen. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also in der Liebe leben heißt kontemplativ leben, im Gebet leben. Und auf diese Art und Weise wird unser Tun eigentlich selber zum Gebet. Als der heilige Augustinus mal eine Predigt gehalten hat zu diesem Bibelwort "Betet ohne Unterlass", dann hat er gesagt, unsere guten Werke sind die Fortsetzung unseres Gebetes mit Worten. In der Liebe finden eigentlich Aktion und Kontemplation zur Einheit. Gebet heißt ja nichts anderes als eintreten in diese Liebe Gottes, seine Liebe empfangen und ihn lieben. Und wenn wir etwas aus Liebe tun, dann tun wir dasselbe. Wir lieben ihn. Der heilige Franz von Sales nennt deswegen das Gebet die affektive Liebe und das Tun die effektive Liebe. Echtes Gebet geht ins Tun über und bleibt im Tun erhalten als Liebe. So konnte auch Mutter Teresa zu ihren Schwestern sagen, wir sind 24 Stunden am Tag mit Jesus, sei es in der Eucharistie oder in den Kranken. Früher hat man oft davon gesprochen, dass man auch etwas aufopfern kann, beziehungsweise kleine Opfer bringen kann. Heute tun wir uns etwas schwer mit diesem Opferbegriff, aber der ursprüngliche Sinn von Opfer, so erklärt es der heilige Augustinus, ist eigentlich eine Tat, die uns in Gemeinschaft mit Gott bringt. Und insofern sind eben solche kleinen Taten, die wir aus Liebe tun, die uns vielleicht nicht immer leicht fallen, uns so manche Überwindung kosten, solche kleine Taten der Liebe sind Opfer, kleine Opfer in diesem Sinn, Taten, die uns in Gemeinschaft mit Gott und damit ins Gebet führen. Die heilige Therese von Lisieux hat viel vom Wert dieser kleinen Opfer gesprochen, zum Beispiel davon, dass sie eine Stecknadel, die der Mitschwester heruntergefallen ist, aus Liebe zu ihr aufhebt. Im Alltag gibt es jede Menge solcher Kleinigkeiten, wo wir etwas aus Liebe zum anderen tun können, obwohl wir vielleicht nicht unbedingt spontan Lust dazu haben. Und es ist wichtig, dass wir diese kleinen Gelegenheiten erkennen. Diese kleinen Opfer sind ganz gute Gelegenheiten, um immer wieder neu diese Gemeinschaft mit dem Herrn zu beleben. Dadurch auch immer wieder neu, wirklich innerlich ins Gebet einzutreten. Pierre Gossard, der Gründer der Gemeinschaft Emmanuel, hat viel Wert gelegt in seinen Vorträgen, die er gehalten hat, auf diese kleinen Opfer im Alltag. Er hat dazu gesagt, die kleinen Opfer versetzen uns in einen Zustand der Liebe und der Aufmerksamkeit für den Herrn. Sie bringen uns immer neu in die Gegenwart des Herrn. Eine andere Form solcher kleinen Opfer sind jetzt nicht die Dinge, die wir tun, sondern die, die wir auch oft zu erleiden haben. Und wir wissen es auch, jeden Tag gibt es aufs Neue kleine Kränkungen, Demütigungen, Worte, die uns vielleicht wehtun, oder Ungerechtigkeiten. Über die können wir uns einfach ärgern oder sie fatalistisch hinnehmen. Oder wir können sie eben im Licht des Evangeliums begreifen, als Kreuz in der Nachfolge des Herrn. Wenn man Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Täglich heißt es im Lukas-Evangelium. Das Evangelium ist realistisch genug zu sehen, dass jeder Tag genug von dieser eigenen Plage hat, von diesen kleinen Kreuzen. Und auch diese kleinen oder auch größeren Leiden können wir immer neu aufopfern. Das heißt, aus ihnen einen Akt der Liebe zu Gott und zum Nächsten machen. Wir sehen also, wirkliche Kontemplation, echtes Gebet ist nicht etwa ja ein Gegensatz zur Aktion, zum Tun, zum Leben im Alltag. Sie stehen nicht konkurrierend nebeneinander, sondern eigentlich durchdringen sie sich gegenseitig. Jesus sagt auch, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Das heißt, im Tun, im Leben nach den Geboten Jesu setzen wir ja das Gebet fort, bleiben wir in der Einheit mit Jesus. Und es ist wichtig, das zu begreifen, dass auch das tätige Leben selbst der Ort der Gemeinschaft mit Gott ist. Ja, sonst sehen wir uns dauernd nur heraus aus dem Vielerlei des Alltags. Es ist wichtig zu sehen, dass gerade auch unser Tun, unser Erleiden, all das kann auch Ort der Gemeinschaft mit Gott werden. Wir sehen diese Verbindung von Aktion und Kontemplation letztlich ja im Leben Jesu selbst genauso. Jesus verbringt eine ganze Nacht im Gebet und dann trifft er seine Entscheidungen. Er geht in andere Städte, um zu predigen, oder er beruft die Apostel. Bei ihm sind Gebet und Tun immer engstens miteinander verbunden. Im Gebet sucht er den Willen des Vaters, den er dann im Gehorsam der Liebe in seinem Leben verwirklicht. Im Philipperbrief heißt es, Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er erniedrigte sich und wurde wie ein Sklave. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und wenn wir den Weg des Gebets wirklich gehen in der Nachfolge Jesu, dann wird uns Jesus genau auch dahin führen. Wir werden hineingenommen in diese seine sich erniedrigende Liebe. Das kontemplative Leben, das Leben in der Liebe des dreifaltigen Gottes, ist also nicht einfach nur irgendwie ein Schwimmen in wohligen Gefühlen der Liebe, sondern es führt eigentlich mehr und mehr hin zur Form des Lebens Jesu selbst, zu seiner gehorsamen Hingabe an den Willen des Vaters. Kontemplatives Leben führt uns also letztlich zu einem ganz nüchternen, auch Gehorsam in den alltäglichen Aufgaben des Alltags. Das Wort Marias, mir geschehe, wie du es gesagt hast, hat sich letztlich realisiert in ihrer täglichen Sorge für Jesus. Maria hat im Magnifikat die jubelnde Freude über Gottes barmherzige Liebe erfahren, aber sie hat auch die tägliche Hingabe in ihren mütterlichen Pflichten gekannt, die sicher nicht immer vom inneren Hochgefühl begleitet waren. Sie war vereint mit Jesus im Willen des Vaters bis unter das Kreuz. Aus Liebe leben, so schreibt die Therese von Lisieux in einem Gedicht, heißt auf Erden nicht sein Zelt auf dem Gipfel des Tabor aufschlagen. Es heißt, mit Jesus Kalvaria zu besteigen. Es heißt, das Kreuz als seinen Schatz anzusehen. Aus Liebe leben, das heißt, geben ohne Maß, ohne hienieden Lohn zu beanspruchen. So führt uns das Gebet also immer mehr ja zum gehorsamen Tun des alltäglichen, der alltäglichen Aufgaben. Aber gerade in dieser ganz nüchternen Hingabe, in diesen kleinen Akten des Opfers und der Liebe, genau darin liegt der Weg zur wahren Freude. Als letzte Art und Weise auch noch das kontemplative Leben im Alltag, das immerwährende Gebet konkret zu verwirklichen, möchte ich noch einen Punkt benennen, den ich mit Herzensverbundenheit überschrieben habe. Die Gebetszeit, die kleinen Stoßgebete, unser Bemühen, in allen Dingen den Willen Gottes zu suchen und ihn aus Liebe zu tun, all das führt im Grunde zu einer immer tieferen Herzensverbundenheit mit Gott. Was heißt das, Herzensverbundenheit? Im Alltag brauchen wir oft ja unsere Aufmerksamkeit, unsere Konzentration, unser Verstand für all die Dinge, die zu tun sind. Wir brauchen auch Zeit für Erholung und Entspannung. Und doch, egal ob in Zeiten der Freizeit oder der Arbeit, im Grunde unseres Herzens können wir trotzdem in einer verbleibenden Verbundenheit mit dem Herrn bleiben. Gebet bedeutet ja Gemeinschaft der Liebe mit Gott, und der Ort dieser Gemeinschaft ist eigentlich die Tiefe unseres Herzens. Dort empfangen wir seine Liebe, dort schenken wir uns ihm. Und diese Gemeinschaft der Liebe in der Herzenstiefe kann auch dann bestehen bleiben, wenn die Beschäftigungen des Tages unsere äußere Aufmerksamkeit beanspruchen. Der Verstand, unsere Konzentration, also gleichsam eine Art obere Schicht unseres Geistes, kann noch so beschäftigt sein. In unserem Herzensgrund können wir trotzdem vereint bleiben mit Gott. Ein Vergleich aus dem zwischenmenschlichen Bereich kann das eigentlich wieder am besten verdeutlichen. Ja, wenn wir zum Beispiel denken an eine Beziehung zu einem sehr guten Freund, ja, wenn wir wissen um diesen Freund, um seine Liebe zu uns, um unsere Liebe zu ihm, dann ist dieser Freund immer irgendwie gegenwärtig, auch wenn wir jetzt gerade nicht an ihn denken oder wenn wir gerade tausend andere Dinge zu tun haben. Der heilige Augustinus hat es so auch einmal von der Freundschaft geschrieben: Mit einem echten Freund ist man immer vereint, auch wenn man durch räumliche Entfernung voneinander entfernt ist. Und ähnlich ist es auch eben mit unserer Verbundenheit, mit unserem ersten Freund, mit Gott selbst. Auch wenn wir ja von vielen Dingen beschäftigt sind, irgendwie ist er doch dabei. Und wenn dann wieder eine Zeit ja, der Ruhe da ist, so in der menschlichen Freundschaft auch, kann man dann den direkten Kontakt wieder zum Freund suchen, kann auch wieder die direkte Gemeinschaft mit Gott suchen in einer Gebetszeit. Wie gesagt, es gibt diese Herzensverbundenheit auch mitten in diesen äußeren Beschäftigungen. Und sie ist uns vielleicht nicht immer bewusst. Sie kann uns in manchen Momenten aber ganz bewusst werden. Zum Beispiel, wenn irgendetwas ganz Wichtiges, vielleicht Unvorhergesehenes passiert in unserem Leben, dann kann es sein, dass es wie so ein innerer Reflex ist, dass wir plötzlich an Gott denken, die Dinge mit Gott besprechen, die Dinge vor Gott bringen. Und da wird dann deutlich, dass uns ja das Gebetsleben im Grunde schon zu einer solchen Herzensverbundenheit mit Gott geführt hat. Wenn etwas sich ereignet, wir denken irgendwie fast automatisch, fast wie in einem Reflex an ihm. Eine andere Art und Weise, wie sich diese Herzensverbundenheit auch bemerkbar machen kann, wäre so: Wenn irgendjemand etwas von uns verlangt, was eigentlich gegen unser Gewissen geht, wo wir wissen, das gefällt Gott nicht, ja, dann regt sich in uns sofort automatisch ein Protest. Und auch daran erkennen wir, dass auch wenn wir jetzt vielleicht vorher nicht bewusst an Gott gedacht haben, dass wir doch irgendwie innerlich in unserem Herzen mit Gott verbunden sind. Also diese Herzensverbundenheit ist auch eine Art des Gebets, des immerwährenden Gebets im Alltag. Und unser Gebetsleben, die Gebetszeiten, die wir uns nehmen, die kleinen Bemühungen, die wir machen, in Stoßgebeten oder in einfach durch Akte der Liebe auch mit Gott vereint zu bleiben, die führen dazu, dass diese Herzensverbundenheit mit Gott immer mehr wächst und wir so tatsächlich alle Zeit beten.
Bleibt in mir kontemplativ Leben im Alltag, das ist unser Thema heute mit Kaplan Andreas Schmidt. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Teil des Vortrags über die Wirkungen des kontemplativen Lebens.
Wir haben uns damit beschäftigt, wie wir das in die Tat umsetzen können, was uns Jesus selbst im Evangelium sagt, in ihm zu bleiben, ohne Unterlass zu beten. Schluss dieses Vortrags und auch der ganzen Reihe will ich noch kurz versuchen, auch zu zeigen, was die Früchte sind eines solchen kontemplativen Lebens, warum es sich auch wirklich lohnt, immer in der Einheit mit Jesus im Gebet zu leben. Die konkreten Auswirkungen eines solchen kontemplativen Lebens sind immens und wir werden spüren, je mehr wir da hineinfinden, je mehr uns Gott auch da hineinführt, so mehr kommen wir eigentlich erst richtig unsere Fülle unserer christlichen Berufung. Ich möchte nur einige wenige Aspekte dieser Wirkungen ansprechen. Zum einen hilft uns das Gebet, dass auch unser sakramentales Leben sich immer mehr vertieft. Man könnte in einem Vergleich sagen, das Gebet ist wie das Wasser, das genauso notwendig ist zum Begießen von Pflanzen, wie eben das normale Pflanzen zum Wachstum brauchen. Durch seine Sakramente sät Gott sozusagen Samenkörner seiner Gnade in uns hinein. Aber damit diese Samenkörner wachsen und aufgehen können, braucht es das innere Gebet. Sie werden ohne große Wirkung bleiben, die Sakramente, wenn eben nicht durch ein durch das Gebet in uns ein Klima herrscht, in dem sie wachsen und Frucht tragen können. Das sei kurz verdeutlicht an den zwei Sakramenten der Beichte und auch der Eucharistie. Erst im Gebet wird uns durch das Wirken des Heiligen Geistes in der Tiefe bewusst, was wir eigentlich zu beichten haben. Der Heilige Geist ist es, so sagt Jesus auch im Evangelium, der uns der Sünde überführt. Das heißt, erst im Gebet erkennen wir im Licht Gottes unsere eigentlichen und tiefsten Fehlhaltungen und Sünden, sozusagen den ganzen Müll, der oft unerkannt auf dem Grund unserer Seele lagert. Und erst das Gebet befähigt uns dann auch wirklich, eine gute Beichte abzulegen und wirklich das Wesentliche vor Gott zu bringen. Und gleichzeitig ist doch so, dass dann die Beichte wiederum uns hilft, dass wir dann in einer neuen Freiheit, in einer neuen und ewigeren Gemeinschaft ja, mit Gott sind und dann auch in einer tieferen Weise wieder zu ihm beten können. Zweites Beispiel wäre die Eucharistie. Im betrachtenden Gebet können wir mehr und mehr den ganzen Reichtum entdecken, der im Sakrament der Eucharistie enthalten ist. Genau das ist ja auch der Sinn der eucharistischen Anbetung, dass wir das, was uns im Sakrament der Eucharistie geschenkt wird und was ja auf dem, in der Messfeier selber dann schnell wieder übergeht in den Schlussteil des Gottesdienstes, dass wir das betrachten, vertiefen, dass wir das Große der Geschenk der Eucharistie ja, immer mehr in uns aufnehmen. Johannes Paul II. Hat in seiner Enzyklika über die Eucharistie geschrieben: Was hätte Jesus noch mehr für uns tun können? In der Eucharistie zeigt er uns wirklich eine Liebe, die bis zur Vollendung geht. Eine Liebe, die kein Maß kennt. Also im Gebet erschließt uns diese Liebe ohne Maß, die uns Gott schenkt. Und auch da ist es wieder so, dass es eine Wechselwirkung gibt. Das Gebet hilft uns, die Eucharistie tiefer zu erkennen, in ihr die Liebe Gottes selber zu erfahren. Und gleichzeitig führt uns die Eucharistie wieder neu in die volle Gemeinschaft mit Jesus. Wenn man Fleisch isst und man Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Die Eucharistie stärkt diese Gegenwart Jesu in uns und hilft uns auch wieder, wenn wir hinausgehen aus der Heiligen Messe, in ihm zu bleiben, in ihm zu leben. Also das wäre eine ganz wichtige Frucht des kontemplativen Lebens, dass auch unser sakramentales Leben sich vertieft. Eigentlich wäre es erst in ganzer Fülle leben. Aber nicht nur das sakramentale Leben wird vertieft, sondern das kontemplative Leben durchdringt auch unser ganz normales alltägliches Leben und Tun und Arbeiten. Es ist keineswegs so, dass das kontemplative Leben uns irgendwo auf eine Wolke 7 versetzt und wir nur noch dahin schweben und nicht mehr mit den beiden Beinen auf dem Boden stehen, sondern genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Gerade durch das Gebet, durch das kontemplative Leben wird unser Blick geschärft. Wir sehen, was wir tun sollen. Wir finden Orientierung für unser Handeln und werden so bewahrt vor einem blinden Aktionismus. Gerade durch das Gebet erkennen wir, was wirklich wichtig ist, was jetzt zu tun ist, und was vielleicht nicht so wichtig ist, was wir weglassen können. Und so hilft uns das kontemplative Leben, unsere Zeit nicht mit Unwichtigem zu verschwenden, sondern die richtigen Prioritäten zu setzen. Insofern zahlt sich die zeitliche Investition in die tägliche Gebetszeit um ein Vielfaches aus. Viele sagen, ja, ich habe keine Zeit zum Gebet. Und es ist gewiss auch immer schwierig, diese Zeit zu finden. Aber viele machen eben dann auch die umgekehrte Erfahrung. Wenn sie anfangen zu beten, dann merken sie, wie ihnen plötzlich Zeit geschenkt wird, weil ihnen das Gebet hilft, eben bessere Prioritäten zu setzen und effektiver auch zu arbeiten. Gerade wenn wir auf das Leben der Heiligen blicken, dann können wir sehen, dass ein intensives Gebetsleben die Arbeitsleistung nicht nur mindert, sondern sie sogar erhöht. In seiner Biografie über seinen Lehrer Albert den Großen schreibt der heilige Thomas von Aquin: Nur durch das innere Gebet konnte er sein immenses Arbeitsvolumen bewältigen. Wenn man sieht, was so manche Heilige im Laufe ihres Lebens geleistet, gepredigt, geschrieben haben, dann wird umso klarer, dass das innere Gebet nicht Zeit wegnimmt, sondern Zeit gibt und zu Leistungen befähigt, die weit über das hinausgehen, was Menschen möglich scheint. Also das wäre eine zweite Wirkung des kontemplativen Lebens, dass sie uns ja letztlich auch das alltägliche Leben, die alltägliche Arbeit effektiver gestalten lässt. Und eine dritte Dimension wäre, das kontemplative Leben führt uns hinein in ein Leben im Heiligen Geist. Das kontemplative Leben ist letztlich nichts anderes als das Leben im Heiligen Geist. So schreibt es der Evangelist Johannes auch in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 13. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt. Er hat uns von seinem Geist gegeben. Also das Leben in Jesus, das Leben Jesu in uns, sein Bleiben in uns ist das Leben im Heiligen Geist. Und diese Gegenwart des Heiligen Geistes in uns ist gewiss eine ganz geheimnisvolle Gegenwart. Wir können den Heiligen Geist als göttliche Person nicht fassen oder ja, er bleibt für uns irgendwo geheimnisvoll. Aber, so sagt es auch Jesus, wir können ihn doch erkennen und zwar an seinen Wirkungen. Jesus vergleicht den Heiligen Geist mit dem Wind. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. Also wenn der Heilige Geist selber für uns auch immer irgendwo geheimnisvoll und unfassbar bleibt, der Wind sozusagen, das Brausen, das wir hören, also die Wirkungen des Heiligen Geistes können wir doch in uns wahrnehmen. Und diese Wirkungen des Heiligen Geistes sind vielfältig. Eine Auflistung unter anderem gibt Paulus im Galaterbrief, wo er sagt, die Frucht des Geistes aber sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Genau dieses Leben im Heiligen Geist, diese Früchte des Heiligen Geistes wachsen in uns, wenn wir beginnen, immer mehr in einem kontemplativen Leben zu leben, immer mehr auch innerlich im Gebet zu bleiben. Betrachten wir jetzt am Schluss zumindest noch drei dieser Früchte. Da ist zunächst die Liebe. Allein durch das innere Gebet wird es uns möglich, dem Gebot Jesu entsprechend wirklich alle Menschen zu lieben. Wenn wir uns von unserem natürlichen Empfinden leiten lassen würden, dann würde es uns vermutlich so gehen, dass wir uns zu einigen Menschen affektiv besonders hingezogen fühlen. Andere sind uns eher gleichgültig und wieder anderen gegenüber empfänden wir eine mehr oder weniger geprägte Antipathie. Im kontemplativen Leben, sagt Paulus im 2. Korintherbrief, schätzen wir niemand mehr nur nach menschlichen Maßstäben ein. Das heißt, wir schauen den Nächsten nicht nur mit unserem menschlichen Blick an, sondern irgendwie auch mit dem Blick Gottes in der Haltung, die Gott ihm gegenüber hat. Benedikt XVI. Hat in seiner Enzyklika Deus Caritas Est geschrieben, dann lernen wir, diesen anderen nicht mehr bloß mit meinen Augen und Gefühlen anzusehen, sondern aus der Perspektive Jesu Christi heraus. Sein Freund ist mein Freund. Durch das Gebet treten wir also ein in den Blick Jesu, in den Blick Jesu selbst auf die anderen. Und dadurch wird unsere menschliche Affektivität gereinigt, sowohl unsere Sympathie wird reiner, weniger, vielleicht auch von eigenem Egoismus geprägt. Und wir überwinden unsere Antipathien. Wir können, wie Christus es uns lehrt, den anderen annehmen um seinetwillen. Die Liebe wäre eine Frucht des Geistes, die Freude eine nächste Frucht. Dabei geht es um mehr als nur normale menschliche Freude. Diese Freude ist eine Freude im Herrn, wie Paulus sagt. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch, freut euch. Das heißt, es ist die Freude, die, egal in welcher Situation wir uns empfinden, daraus entspringt, dass wir in ihm sind und er in uns ist. Und deswegen ist es eine Freude, die zu jeder Zeit möglich ist, auch in Umständen, in denen es menschlich gesehen keinen Grund zur Freude gibt. Das wird deutlich, dass Paulus selbst, als er diesen Vers geschrieben hat, in seinem Brief an die Philipper, dass er im Gefängnis gesessen ist. Und trotzdem schreibt er, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Eine letzte Frucht noch des Heiligen Geistes, die ich ansprechen möchte, der Friede. Oft rauben uns unvorhergesehene oder auch unerwünschte Ereignisse den inneren Frieden. Wir haben unsere Vorstellungen von den Dingen, wie sie laufen sollen, und dann kommt es anders. Nur wenn wir wirklich in ihm bleiben und er in uns, dann können wir all diese Dinge, die geschehen in unserem Leben, im Vertrauen auf seine Vorsehung sehen und eben genau dadurch im Frieden bleiben. In dem schon zitierten Vers des Apostels Paulus an die Römer heißt es: Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Oder noch wörtlich übersetzt, dass alles zum Guten mitwirkt. Das heißt, Gott kann alles, also auch Schmerz, Leid und Schuld, also auch das, was Gott nicht will, kann er doch zu unserem Heil mitwirken lassen. Das ist die Allmacht Gottes. Er kann aus allem etwas machen. Und so übt Gott seine Allmacht aus. Er nimmt dem Menschen seine Freiheit nicht, selbst wenn der Mensch diese Freiheit gegen ihn missbraucht. Aber er hat die Macht, dass er aus allem etwas Gutes machen kann, dass er selbst die schlimmste Tat zum Guten mitwirken lassen kann. Am deutlichsten wird das im größten Verbrechen der Welt, im Kreuzestod Jesu. Dieses größte Verbrechen wandelt er durch seine Allmacht in noch größere Liebe und in die Erlösungstat für alle. Wir sind gewiss in unserer Welt nicht ohne Grund oft in Sorge und Angst. Es gibt immer wieder neue Schwierigkeiten und Probleme, mit denen wir konfrontiert sind. Da geht es uns Christen nicht anders als allen anderen Menschen. Der Unterschied liegt aber darin, dass wir um diese größere Macht Christi wissen und deswegen trotz aller Bedrängnis im Frieden bleiben können. Dies habe ich zu euch gesagt, sagt Jesus, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Das Gebet, das kontemplative Leben ermöglicht uns also, in jedem Moment unseres Lebens alles in diesem Glauben zu sehen und dadurch im inneren Frieden zu bleiben, auf die alltäglichen Ereignisse nicht nur menschlich zu reagieren und sofort in Unruhe oder Ärger zu verfallen, sondern im Frieden zu bleiben und auf die Führung Gottes zu vertrauen. Und manchmal, wenn die Reaktion vielleicht auch nicht ganz unmittelbar ist, können wir doch wieder zu diesem Frieden finden, wenn wir ins Gebet zurückkehren in der nächsten Gebetszeit. Liebe, Friede, Freude, all das sind Früchte des Heiligen Geistes, die auch durch das kontemplative Leben in uns wachsen. Diese wenigen Ausführungen haben vielleicht dazu geführt, und das wäre das Ziel dieser ganzen Reihe gewesen, dass in uns diese Sehnsucht auch wächst, immer mehr im kontemplativen Leben, im Gebet zu leben. Und Jesus hat uns verheißen, dass er uns das schenkt, wenn wir ihn darum bitten. Wer bittet, der empfängt. Jesus hat uns keine komplizierten Lehrbücher über das Gebet hinterlassen, sondern er hat uns eingeladen, wie Kinder zu beten und zu bitten. Seine Sehnsucht, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben, ist noch viel größer als unsere Sehnsucht auch nach dem Gebet, nach der Gemeinschaft mit ihm. Und das ist unsere Zuversicht, dass er uns das eigentlich schenken will, worüber wir die ganze Zeit geredet haben, die bleibende Gemeinschaft mit ihm. So dürfen wir auf sein Wort vertrauen. Wer bittet, der empfängt. Und wollen diese Reihe auch jetzt mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns rufst in die ununterbrochene Gemeinschaft mit dir. Du willst in uns bleiben, weil du uns liebst. Wir wollen dich bitten, dass du selbst uns hilfst, immer in dir zu bleiben, dass du selbst hineinführst uns in das immerwährende Gebet, in die ununterbrochene Gemeinschaft mit dir. Amen.
Amen. Danke Ihnen. Dürfen wir Sie zum Abschluss auch noch um den Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne euch alle, der allmächtige und gütige Gott. Er führe euch immer tiefer in die Gemeinschaft mit ihm. Er lasse euch in all eurem täglichen Tun und Arbeiten und Leiden bleiben in der Gemeinschaft mit ihm. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke und vergelt's Gott, Herr Kaplan, Andreas Schmidt, dass Sie bei uns waren und uns tiefer auch da hineingeführt haben.
Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen.
Danke. Für alle, die gerne das jetzt auch nochmal nachhören möchten, wir haben diese Reihe natürlich auch aufgenommen. Sie können eine CD bestellen, beziehungsweise 4 CDs von diesen 4 Teilen. Bleibt in mir, kontemplativ leben im Alltag. wenden Sie sich an den CD-Dienst von Radio Horeb oder gehen Sie auf unsere Homepage www.horeb.org, bestellen Sie auf diesem Wege oder nutzen Sie unser Podcast-Angebot. Sie können das Ganze auch nachlesen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, hat Kaplan Andreas Schmidt ein Buch darüber geschrieben mit dem gleichnamigen Titel »Bleibt in mir, kontemplativ leben im Alltag«. Erschienen ist das Buch im Adamas Verlag. Sie finden die Informationen auch auf unserer Homepage www.horeb.org. Dass Sie immer mehr mit dem Herrn verbunden bleiben, in ihm vereint sind, mit ihm vereint sind, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.